Wie kann man für jemanden das Bibelcamp zur Hölle machen? So, dass es das schlimmst vorstellbare Bibelcamp für ihn ist. Also eine Option wäre vielleicht, dass es jeden Tag Gretschka gibt. Erinnert ihr euch daran? Das, was beim Eventcamp am wenigsten, dieses braune Buchweizen, ja, Grußzeug. Ja, aber das war das meistgehasste Gericht beim Eventcamp, wenn ich so eine Richtung habe. Oder was gibt es? Nee, warte, ich hab's vergessen. Rosenkohl. Nicht Kohl. Oder. Jeden Tag diese große Spinne auf seinem Bett. Oder, die Duschen, nur kaltes Wasser. Um ehrlich zu sein, ich denke, das wäre nicht das schlimmste Camp, wenn das passieren würde. Ich würde es euch verraten. Ihr könnt das Bibelcamp für jemand zur Hölle machen, indem ihr ihn ausschließt. Indem er alleine ist. Indem es Streit gibt. Indem jemand nicht dazugehören darf. Das ist, was wirklich, wirklich, wirklich wehtut. Eine Spinne auf dem Bett ist unangenehm. Vor allem, wenn sie dich anspringt. Das gibt es ja so ein paar, die sind echt heftig. Also, die haben es in sich. Das ist unangenehm. Das können wir noch vertragen. Aber wenn da es eine Gruppe gibt, zu der du vielleicht dazugehört hast oder dazugehören wolltest und nicht mehr dazugehörst, das lässt einen wirklich quälen. Ich habe es mal bei Bildersuchen gesucht. Irgendwie sind alle Bilder von Grüppchenbildung so richtig cheesy. Also irgendwie, das kann man gar nicht in einem Bild ausdrücken, oder? Es ist so ein bisschen so, ja, es ist viel schlimmer als das, wie es in Wirklichkeit aussieht. Wie will man solche Emotionen ausdrücken? Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder mitbeobachtet habt. Und das ist echt, echt interessant. Wir haben die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief studiert. Und die erste Sache, wenn Paulus zum praktischen Teil vom Epheserbrief kommt, ist nicht, wie ihr Bibel lesen sollt, wie ihr beten sollt und wie ihr eure stille Zeit macht. Das ist nicht, was einen Christen ausmacht. Also nicht der Kern der Sache. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir Bibel lesen und beten. Aber es ist echt interessant, wenn Paulus zu dem praktischen Teil kommt, dann fängt er an und zu sagen, entwickle Eifer für Wahrheit. Und jetzt werden wir uns ein bisschen die Verse zusammen studieren. Oh, Rico, kannst du mir vielleicht noch mein Logbuch geben? Das ist unglaublich in meiner Tasche. Wir wollen den ersten... das grüne Logbuch. Was ist da irgendwo? Ah ja, genau. Vielen, vielen Dank. Also ihr dürft eure Logbücher rausholen. Ich möchte mit euch die ersten vier Verse anschauen. Ersten sechs Verse. Und ihr dürft es mit entwickle Eifer für Einheit. Ihr seht vielleicht schon, ich habe eine Vorliebe für den Buchstaben E. Aus dem ganz einfachen Grund, der Epheserbrief beginnt mit einem E. Deswegen fangen auch alle meine Titel mit E an. Okay, das ist nicht das Wichtigste. Entwickle Eifer für Einheit. Gleich im ersten Vers werden wir sehen, dass Eifer uns gut steht. Großes Leid, großer Schmerz. Wenn wir über Eifer für Einheit denken, müssen wir zuerst verstehen, dass Einheit uns gut steht. Und wenn ihr von, also das Wort, wenn dir steht etwas, wofür verwenden wir meistens? Für Kleidung. Genau, das ist, was wir anziehen. Ja, dieses Kleid steht dir gut, ja, dieses T-Shirt oder diese Käppi oder diese Latschen, die stehen dir gut. Und wir müssen tatsächlich anfangen, so über Charaktereigenschaften zu denken. Das ist, wie die Bibel davon redet. Die Jugend Hellersdorf, wir werden noch zum Kolosserbrief kommen, dass wir uns etwas ausziehen, sondern ankleiden sollen, dass wir etwas anziehen sollen, über Charaktereigenschaften. Und Paulus fängt im Epheserbrief genauso an. Und er sagt, ich, der Gebundene im Herrn, ermahne euch also, würdig zu wandeln des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil, und das ist durch dieses Wörtchen, also sichtbar. Ein bisschen dicker. Paulus sagt, ich, der Gebundene im Herrn, ermahne euch also. Worauf bezieht sich das also? Es bezieht sich auf die Kapitel 1 bis 3. Kapitel 1 bis 3, Kapitel 4 ist ein also. Ich ermahne euch also. Wenn ihr eine coole Aufgabe haben wollt, ist in Kapiteln 1 bis 3 alle Befehlsformen rauszusuchen. Was denkt ihr, wie viel findet ihr dort? Wie viele Befehle gibt es in Kapitel 1 bis 3? Ihr habt das ja da studiert. Wie viele Befehle gibt es in Kapitel 1 bis 3? Hm? 4? Okay. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 20! Das ist sehr inflationär, ja. Wer bietet mehr, weniger? Meine Frau sagt gar keinen. Es gibt einen einzigen Imperativ. Den hat Eduard euch vorgestellt. In 2 Vers 11. Deshalb erinnert euch daran. Das ist der einzige Imperativ in ganzen Kapiteln 1, 2 und 3. In Kapitel 1, 2 und 3 gibt es keine einzige Aufgabe, außer dass wir uns etwas erinnern müssen. Nicht liebt einander, seid geduldig, tu nichts Böses, stehl nicht, hau seinen Bruder nicht. Nichts davon. Kapitel 1 bis 3 ist einfach, was Gott gemacht hat. Gottes herrlicher Plan. Und unsere einzige Aufforderung ist in 2 Vers 11, erinnert euch daran, wo ihr vorher wart. Aber Kapitel 4, 5 und 6 ist voller Aufforderung. Ich habe nicht gezählt, aber irgendwo im Bereich von 40 Aufforderungen, die wir haben. Ich kann sogar Nassio übertrumpfen mit Kapiteln. Und das ist, wo wir sind. Paulus sagt, ich, der Gebundene im Herrn, ermahne euch nun. Und warum fängt er mit dieser Formulierung an, ich, der Gebundene im Herrn? Was denkt ihr? Warum fängt er damit, ich, der Gebundene im Herrn, in dem Herrn? Also wenn ich jetzt anfange oder wenn ich hier vorne stehen würde sagen, ja, okay, ich war nicht im Gefängnis. Wenn man etwas über sich selbst sagt bei der Aufforderung, warum? Ja? Das macht er meistens am Anfang des Buches, wo er sagt, Apostel, Jesu Christi, berufen, nicht nach Gottes Willen, dies und das. Hier ist es, denke ich, etwas anderes, was er macht. Er sagt, ich bin gebunden im Herrn. Und ich hoffe, ihr habt gestern bei Florian sehr, sehr, sehr gut zugehört. Wenn nicht, wenn ihr schon zu müde wart, wird die Predigten online zur Verfügung geben. Die müsst ihr nachhören. Die ist nämlich elementar wichtig, um den Epheserbrief zu verstehen. Und ich hatte das Kapitel vorher auch noch nicht verstanden gehabt. Das war so mein großes Fragezeichen. Wie passt das ganze Kapitel? Also warum ist das da so da? Warum ist das unglaublich wichtig? Paulus ist im Gefängnis. Er ist gebunden. Das bedeutet, er ist ein Gefangener. Seit 5 Jahren ist er im Gefängnis, hat Flo euch gestern verraten. Und erinnert ihr euch, wofür er im Gefängnis ist? Was war seine Straftat? Raub, Mord, zu schnell gefahren? Steuerhinterziehung. Warum ist er im Gefängnis? Ja, Tim. Ja, aber was war die Anklage gegen ihn? Also du hast vollkommen recht, er hat das Evangelium gekündigt, deswegen im Gefängnis, aber was war die Anklagepunkt gegen Paulus? Volksverhetzung, ja. Inwiefern? Was hat er angestellt? Ja, Michael?
Den Künstlern ihre Lebensgrundlage genommen.
Das war in Ephesus. Also du hast recht, dass es verbindet. In Ephesus hat er den Künstlern die Lebensgrundlage gestohlen, indem sie nicht mehr viele Götzenbilder produzieren konnten, dies und das. Aber das, da ist er nicht ins Gefängnis gekommen. Das ist hier etwas später. Der Epheserbrief ist sozusagen später entstanden, als wann er in Ephesus war. Er war schon im Gefängnis und schreibt an die Christen in Ephesus, wo er auch verfolgt wurde. Das ist eine andere Situation. Erinnert euch, Paulus musste nach Jerusalem reisen, hat diese Gabe übergeben und dann geht er in den Tempel und nimmt ein Typ hier mit. Also wird ihm vorgeworfen, dass er ein Heiden in den Tempel gebracht hat. Das war der Grund, warum er angeklagt wurde. Aber Paulus sagt, also es ist gar nicht so passiert. Sie dachten, also sie haben ihn vorher mit einem Heiden gesehen und haben ihn im Tempel gesehen und gedacht, eins und eins zusammengezählt, er war mit einem Heiden, er hat einen Heiden in den Tempel gebracht. Das geht absolut nicht. Paulus ist also im Gefängnis, weil er für die Einheit stand. Er hat keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden gemacht und deswegen sitzt er im Gefängnis. Deswegen ist er die letzten 5 Jahre im Gefängnis, weil er gepredigt hat. Juden werden durch den Glauben gerettet, Heiden werden durch den Glauben gerettet. Da ist kein Unterschied. Und deswegen sagt er hier, ich Paulus, ich sitze im Gefängnis für Einheit. Und let's go. Lasst uns diesen Plan Gottes nicht verachten. Er hat aus den beiden eins gemacht. Aus denen, die verfeindet waren, hat er eins gemacht. Und lasst uns also dessen, dann ganz wichtig, würdig wandeln. Würdig wandeln heißt so viel wie entsprechend, angemessen. Wenn ihr zu eurem Ausbildungsvorstellungsgespräch fährt, kann ich mir schwer vorstellen, dass ihr in Badesachen und Flipflops dahin fährt. Das ist nicht angemessen eines Vorstellungsgespräches. Und wenn ihr zu eurem wohlverdienten Urlaub in Kroatien wart, wart ihr nicht mit Sakko und Krawatte am Strand, oder? Das ist auch nicht anpassend. Und was Paulus sagt ist, wandelt würdig, ist also angemessen. Gott hat euch herausgerettet und Frieden gemacht durch sein Blut zwischen allen Menschen, die zu ihm jetzt gehören, die in Christus sind. Ihr seid zusammen mit ihm versöhnt worden, Kapitel 2. Das ist das Geheimnis des Leibes. Wandelt dessen also angemessen. Und dann sagt er, also angemessen des Rufes. Wie sagt es die Schlachter, weiß das jemand? Berufung, sehe ich das selber Wort, berufen. Also Berufung ist nicht dein Beruf, ob du jetzt Krankenschwester oder Automechaniker bist, sondern Berufung ist dessen, wozu Gott uns gerufen hat. Wie würde ich den Ruf zusammenfassen? Wie es auf unserem T-Shirt steht. Ich denke, das ist sozusagen, worum es geht. Unser Ruf ist, dass wir zu leben durch Christus gerufen worden sind. Also Gott hat uns herausgerufen aus der Welt, uns Christen neues Leben gegeben. Aber Teil dieser Berufung ist nicht nur, was Gott mit uns gemacht hat, sondern auch, wie wir nun leben sollen. Und das ist Leben wie Christus. Oder wenn ihr es euch zusammenfassen könnt, das ist sozusagen Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6. Und dessen sollen wir entsprechend nun leben. Das ist sozusagen, wie Paulus diesen praktischen Teil beginnt. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Oh, sorry, falsche Übersetzung. Würdig wandeln des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Und der Ruf ist ganz groß. Wir sind zum Leben durch Christus berufen und leben wie Christus. Wie sieht das nun ganz praktisch aus? Und ich starte auch jetzt wieder erst den Timer. Sorry. Ich gucke mal so beim zweiten Punkt, gucke ich, wie weit ich bin schon mit meiner Zeit und ich sehe, dass der Timer nicht läuft. Genau. Im zweiten Punkt werden wir sehen, dass Einheit den anderen gut tut. Also es ist erstens, wofür wir berufen worden sind, aber die Einheit, unsere Berufung, tut den anderen echt gut. Es geht gar nicht in erster Linie um uns, sondern um den anderen. Einheit tut den anderen gut. Und das ist Vers 2 und 3, wo wir entdecken, dass Einheit den anderen gut tut. Schaut mal. Mit aller Demut, also wandelt würdig der Berufung, mit Art und Weise, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Und ich finde solche Verse unglaublich herausfordernd, wenn man so eine Auflistung von Wörtern hat, oder? Demut, Sanftmut, Langmut. Man denkt so, okay, ich beobachte mal, es geht um Mut, Mut und Mut. Und so, warte, aber irgendwie alles Mut. Worum geht es eigentlich? Es ist sehr, sehr hilfreich und ich will euch ermutigen, bei solchen Listen euch Gedanken zu machen, was die einzelnen Worte bedeuten. Was ist der Unterschied zwischen Demut und Sanftmut? Was ist Langmut? Okay, Liebe, vielleicht können wir noch irgendwo definieren. Und das, was ich mit euch jetzt machen will. Ich will mit euch ein paar Worte ein bisschen tiefer einschauen, damit wir die Fülle des Verses ein bisschen mehr verstehen. Okay? Was ist Demut? Ihr dürft kurz nachdenken, wenn ihr wollt, auch antworten.
Den anderen höher achten als sich selbst.
Den anderen höher achten als sich selbst. Was denkt ihr zu der Definition? Nicht höher von sich zu denken, als zu denken gebührt, richtig? Tut mir leid, ich finde die zweite Definition besser. Den anderen höher zu achten als sich selbst, woher haben wir diese Formulierung? Aus welchem Brief? Philipper 2, genau. Und da ist es tatsächlich, wird es als eine Folge von Demut beschrieben. Also es ist nicht eine Definition von Demut, den anderen höher achten zu sich selbst, sondern eine Folge davon, also eine Implikation. Demut bedeutet eigentlich, also wortwörtlich, wenig von sich denken. Es bedeutet, keine hohe Sicht auf sich selbst zu haben. Die Folge davon, und das ist, denke ich, eine sehr gute Definition, warum es auch im Philipperbrief steht, die Folge davon ist, dann den anderen höher achten als sich selbst. Wenn ich wenig von mir denke, dann denke ich anderen höher, oder? Aber das ist eine Schlussfolgerung davon. Demut ist wenig von sich denken und eine Schlussfolgerung ist dadurch, dass wir den anderen achten. Und dann habe ich hier so eine Frage reingeschrieben, wo ich geschrieben habe, was verdiene ich? Das ist eigentlich irgendwo der Kern der Sache. Wenn ich viel von mir denke und denke, also eigentlich bin ich echt jemand. Also ich bin hier, aber im Camp, und wehe, jemand behandelt mich respektlos. Weil ich verdiene es, mit Respekt behandelt zu werden. Ich verdiene das beste Brötchen, ich verdiene das beste Zelt, ich verdiene den besten Platz, ich verdiene die besten Freunde, ich verdiene, dass alle mich respektieren und mich anlächeln und mich lieben. Wie nennt man so eine Person? So eine Person nennt man stolz, die viel von sich denkt. Und es geht in dem Denken, was verdiene ich? Und wisst ihr, wo merken und wo wir auch stolz merken? Wenn wir herausgefordert werden. Wenn du im Stau stehst und ungeduldig wirst, was denkst du? Ich verdiene es eigentlich, dass die Fahrbahn frei ist, dass die anderen nicht wie die Idioten fahren und dies und das und nicht diese Unfälle bauen oder so langsam fahren und dies und das. Man denkt, ich verdiene das gerade, hier gut durchzukommen. Also Stolz zeigt sich in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen. Und eigentlich geht es immer darum, wo man sich darüber ärgert, was mit einem passiert, weil man eigentlich etwas Besseres erwartet, was für einen passiert. Und Demut ist so grundlegend für alle Beziehungen. Wenn du stolz bist, ist das pures Gift für jede Beziehung. Mit Stolz kannst du keine Beziehung bauen. Beziehung kann nur gebaut werden, wenn du höher von dem anderen denkst. Und Stolz ist tatsächlich der Nährboden für Grüppchenbildung. Demut zerstört Grüppchenbildung. Wenn du höher von dem anderen denkst, wirst du nicht von einer Gruppe ausschließen. Wirst du eher sagen, ich muss aus der Gruppe rauskommen und andere muss dazukommen. Also im Sinne von, okay, jetzt nicht, ich ziehe mich zurück, aber im Sinne von, wenn ich höher von dem anderen denke, ist es nicht so, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Wir wollen nur sagen, mit dem habe ich nichts zu tun. Wenn wir stolz sind, hoch von uns denken und oh, der ist so nervig. Das zweite Wort. Was war das zweite Wort? Übrigens, wisst ihr, warum hier steht Mut immer? Deutsche Etymologie. Hat jemand eine Ahnung, von welchem Wort das kommt? Genau, es kommt von Gemüt. Sehr gut. Es hat nichts mit Mut zu tun. Ich bin mutig und demutig. Es ist, also, De ist sozusagen Gegenteil. Also, es ist ein tiefes Gemüt in dem Sinne. Also, Gemüt, Denkweise, Art und Weise zu denken. Das sind, deswegen haben wir die ganzen deutschen Worte mit Mut. Hat nichts mit Mut zu tun, nur mit Gemüt. Genau. Das nächste Wort, Sanftmut. Sanft, ein sanftes Gemüt, bedeutet so viel wie nicht seine Rechte durchzusetzen. Wenn jemand anderes etwas anstellt, wo du ihm eine Backpfeife geben könntest, dass du es nicht tust. Weder richtig Backpfeife, noch durch irgendeine Art und andere Art und Weise. Es bedeutet nicht wie harsch handeln. Irgendwie so, der andere macht was und du bist so Feuer und Flamme und gibst zurück. Das ist eben Sanftmut. Eine andere Definition ist auch, Sanftmut ist von Kraft unter Kontrolle. Sanftmut ist nicht, dass man so ein Waschlappen ist. Kennt ihr, wenn jemand die Hand gibt und so einen Fisch dir gibt? Aber es ist auch schlimm, wenn man einen zu festen Händedruck hat. Ja? Wenn du jemand die Hand gibst und denkst so, meine Hand, oh, ich werde die 2 Wochen nicht mehr benutzen können. Genau. Sanftmut bedeutet nicht nur, ich bin ein Schwächling, sondern Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle. Nicht seine Rechte durchsetzen zu wollen, durchboxen. Ich habe die Kraft, ich habe die Macht und ich setze mich jetzt durch. Weil ich es kann. Nein. Sanftmut bedeutet Kraft unter Kontrolle. Genau. Das sind die 2 ersten Eigenschaften, also Demut und Sanftmut. 3. Eigenschaft, Langmut. Was ist Langmut? Ein langes Gemüt, ja, so. Aber was hat das mit lang zu tun? Warum soll man... Genau. Das Wort Langmut bedeutet so viel wie lang, das ist das Wort, langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn ist Langmut. Oder anders übersetzt, Geduld. Also irgendwie gibt es da einen Unterschied zwischen Langmut und Geduld. Ich habe den irgendwie noch nicht so ganz kapiert. Manchmal wird dasselbe Wort in der Bibel mit Geduld und manchmal mit Langmut übersetzt. Also ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Ich habe gehört, es soll einen Unterschied geben, ich weiß ja nicht. Aber irgendwie hängen die beiden Sachen auf jeden Fall zusammen. Geduld und Langmut. Und das bedeutet so viel, jemand anderes stellt etwas an und du bestrafst ihn nicht sofort, sondern wartest. Wie lange sollen wir warten? Jetzt hier so ein kleiner Abstecher. Wie lange wartet Gott mit uns? Das ist eine Eigenschaft Gottes. Er ist langsam zum Zorn. Gott ist langmütig. Das ist das Vorbild, was wir haben für Langmut. Überlegt mal über eure Lieblingssünde. Wie lange lebt ihr schon? 15 Jahre, 20 Jahre, 25? Diese Sünde, die ihr die letzten 15, 10, 5 Jahre immer und immer wieder begeht. Und immer wieder Gott auch um Vergebung bittet. Und ihr wisst, oh, das, ich müsste eigentlich damit jetzt längst aufgehört haben. Und Gott ist immer noch geduldig. Wisst ihr, manchmal haben wir so Erwartungen an anderen. Du hast gerade in den letzten 5 Monaten verstanden, wie schlimm diese Sünde ist und du weißt jetzt, dass das böse ist und du hast damit aufgehört. Und alle anderen, also du hast das in 10 Jahren gelernt und alle anderen müssen das innerhalb 2 Tage lernen, wo du es 2-mal erwähnst und sie müssen sich sofort verändern. Du hast 10 Jahre gebraucht zur Veränderung und die anderen müssen das in 2 Tagen schaffen. Das ist so manchmal unsere Einstellung. Ich habe es jetzt gelernt, alle müssen das machen. Wenn sie es nicht machen, sind sie schlechte Christen. Das ist nicht Langmut. Ich will auch noch zu den Ungläubigen hier reden. Zur Info, diese Kapitel 4, 5, 6 redet zu Gläubigen. Wenn du heute noch nicht bekehrt bist, kannst du keins von diesen Sachen umsetzen. Es ist, du musst es umsetzen, aber du kannst es nicht. Du hast keine Chance. Du hast nicht den Geist Christi in dir. Du hast nicht die Kraft dazu, das umzusetzen. Und was du brauchst, ist zuerst Versöhnung mit Gott. Nicht, dass du anfängst, diese Dinge zu tun aus eigener Kraft, sondern wirklich Gott annehmen, sondern du brauchst zuerst Versöhnung mit Gott. Und ich will hier ein Sprungbrett machen, einfach nicht, was es im Text bedeutet, sondern als ich darüber nachgedacht habe, musste ich an Römer 2, Vers 4 denken. Ich lese mal den vor. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Die Tatsache, dass du heute noch am Leben bist, ist Gottes Güte, Geduld und Langmut. Und es ist ein riesen Zeichen darauf, eine Ermutigung, eine starke Ermutigung, dass du heute Buße tust. Und schaut mal, da steht nicht nur ein bisschen, sondern Reichtum. All die Güte, Geduld und Langmut, die Gott mit dir heute hat, ist ein Zeichen dafür, dass Gott will, dass du Buße tust. Habt ihr das Zeichen da in der Ecke gesehen, wo der Notausgang ist? Wer hat es schon gesehen? 1, 2, 3 Leute. Ich dachte, na gut, also so wirklich deutlich ist das Zeichen da nicht. Wenn es hier etwas passieren würde, würde ich nicht, da ist das Zeichen, ich weiß, wohin ich laufen soll. Gottes Güte ist viel, viel größer. Ihr müsst euch so ein Riesenschild jetzt vorstellen, über die ganze Wand. Und das würde sagen, da ist der Notausgang. So groß ist Gottes Güte und Geduld und Langmut. Das ist nicht so ein kleiner Hinweis irgendwo in der Bibel. Ja, Gott ist eigentlich geduldig. Vielleicht tust du jetzt Buße. Es ist ein riesen Aufruf an dich. Gott ist gütig, geduldig und will, dass du Buße tust. Okay, also es war jetzt nicht die Bedeutung von Epheser 4, sondern es war ein Abstecher von mir. Gut. Dann haben wir in Liebe ertragen. In Liebe ertragen bedeutet eigentlich so viel wie nicht aufgeben. Warum formuliere ich das so? Weil ertragen bedeutet so viel, wie ertragen. Wenn jemand nervig ist, dass du trägst, weitermachst, dass du nicht aufgibst. Und interessant ist, manchmal haben wir diese Sache, okay, da ist jemand, der ist in meiner Gemeinde, der war unfreundlich zu mir oder irgendwas zwischen uns vorgefallen oder ich mag ihn nicht. Und dann sagen wir, ich bin ganz sanftmütig und geduldig und ich ignoriere ihn einfach. Ich zeige so einen Christus-ähnlichen Charakter, indem ich ihm aus dem Weg gehe und dann habe ich gar keinen Stress. In meine Konflikten aus dem Weg geht. Das ist nicht in Liebe ertragen. In Liebe ertragen bedeutet, ich tue dem anderen etwas Gutes. Und den anderen zu ignorieren, ist nicht in Liebe ertragen. Das ist ganz wichtig, dass er steht, in Liebe ertragen. Nicht nur einfach ertragen und so, schon wieder der. Okay, ich versuche mich ruhig zu halten. Paul, ruhig. Nein. Also, manchmal muss man da auch sagen, Paul, ruhig. Ja. Aber Liebe ist nicht nur passiv und so über sich gehen lassen, sondern Liebe ist aktiv in der Bibel. Liebe tut dem anderen etwas Gutes. Das ist, was Liebe ist. Und deswegen habe ich hier geschrieben, nicht aufgeben. Nicht im Sinne von, ich habe keine Chance, das wird nichts. Sondern dran zu bleiben. Okay? Das waren ein paar Worte, die wir uns angeschaut haben. Mit welcher Einstellung wir das machen müssen. Und dann kommen wir zu Vers 3. Dort heißt es dann, euch beeifernd, also seid aktiv, also wandelt für dich die Berufung mit diesen Eigenschaften. Und dann müssen wir eifrig sein, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Also hier kommen wir zu unserem Thema Einheit und Grüppchenbildung und Co. Und er sagt, wir müssen ganz viel Eifer dranlegen. Und beeifernd heißt wirklich aktiv sein. Nicht nur so, wäre eigentlich ganz schön, wenn wir einig wären, aber ist nicht. Dann ist eben nicht. Sondern eifrig bedeutet eifrig, mit ganz, ganz viel Intensivität. So wie gestern die Jungs eifrig waren, die Flasche oder den Hammer aus dem Kreis zu ziehen und durchzulaufen. Diejenigen, die nur rumgestanden haben und gedacht haben, wird schon irgendwie, ist nicht passiert. Also so, solchen Eifer. So richtig wirklich alles geben, Vollgas. Und eine ganz, 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 ganz wichtige Beobachtung hier. Ihr habt sie bestimmt schon tausendmal von mir gehört, aber die ist extrem wichtig. Steht nicht, euch beeifern, die Einheit des Geistes herzustellen, sondern zu bewahren. Herstellen ist etwas, es gab keine Einheit vorher und ich mache sie. Bewahren heißt, die Einheit existiert. Ich muss darauf achten, dass sie nicht zerstört wird. Und es existiert tatsächlich Einheit zwischen zwei Geschwistern im Glauben, die sich gerade auf Übelste gestritten haben. Stell euch vor, so richtig heftig gestritten, die einen zueinander gesagt haben, ich will dich nie wiedersehen. Und es auch mein. Und da ist wirklich ein großer Crash zwischen den beiden. Da ist Einheit. Da ist eine Einheit da, die nicht sichtbar ist. Und die müssen sich bemühen, diese Einheit zu bewahren. Welche Einheit ist das? Das ist das Band des Friedens. Welcher Frieden ist hier gemeint? Ist dieser Frieden zwischen den beiden verkrachten Parteien? Nein, schaut mal in die andere Verse bei uns. Epheser 2, Vers 15. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Der Frieden, von dem hier gesprochen ist, der Frieden, den Christus am Kreuz geschaffen hat, indem er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat. Ich habe die Schlachtübersetzung hier, sorry. Oder 2, Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Oder Epheser 6, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Der Friede, von dem hier gesprochen wird, der die Einheit basiert, ist der Friede des Evangeliums. Du und ich, die beiden, die sich gestritten haben, wir haben Frieden mit Gott. Und das heißt, wir haben auch Frieden untereinander, der gerade nicht ausgelebt wird. Die Einheit wird nicht bewahrt, sondern zerstört. Und das ist, warum es so wichtig ist, dass wir die Einheit bewahren sollen. Nicht herstellen, bewahren. Wir können keine Einheit mit den Leuten haben, mit denen wir keinen Frieden haben. Also es gibt keine Einheit zwischen uns und den Mormonen und den Zeugen Jehovas. Wir können nicht die zum Dialog einladen und sagen, wir wollen Wie nennt man das heute? Diese ganzen Einheitsbewegungen, wo alle an einen Tisch gesetzt werden. Ökumene? Ja, Ökumene, stimmt, genau. Ökumene. Wo man versucht, sozusagen Einheit herzustellen, die gar nicht gibt. Das ist keine Einheit. Wir glauben an verschiedene Götter. Das heißt, also wir glauben an einen Gott und sie glauben an einen anderen Gott. So. Gut. Und dann führt Paulus das aus. Woher kommt diese Einheit? Wir haben davon geredet, wir müssen diese Einheit bewahren, in Demut, Langmut, Liebe. Und diese Einheit beruht allein in Gott. Nicht, weil wir irgendwie zueinander passen oder nett zueinander sind, sondern sie beruht allein in Gott. Lass uns das mal anschauen. Einheit allein in Gott beruht, Epheser 4, Vers 4 bis 6. Dort heißt es, Doppelpunkt, oder bei uns? Ja, Doppelpunkt. Ein Leib und ein Geist, wie auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller und über allen und durch alle und in allen. Wenn ihr euer Bibellesen aufs Next Level bringen wollt, braucht ihr ein oder zwei Werkzeuge. Und eins von den Werkzeugen ist Wiederholungen. Wenn es Wiederholungen gibt, dann müsst ihr sie beobachten. Das ist das A und O. Das ist, wie die Bibel Fettdruck macht. Also im Originaltext der Bibel gibt es keinen fettgedruckten Buchstaben. Also wie willst du auch fettgedruckte Buchstaben mit Papyrus machen oder was? Das geht nicht. Und wie hat man es damals gemacht? Durch Wiederholung. Indem du Sachen wiederholst, ist es fettgedruckt. Das heißt, was ist bei uns hier fettgedruckt? So richtig, richtig heftig fettgedruckt. Eins, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott. Das ist dick gedruckt. Das ist, worum es hier geht. Wir haben Einheit, weil wir ein Leib sind, weil wir einen Geist haben, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir einen Herrn haben, einen Glauben haben, eine Taufe haben und einen Gott haben und Vater haben. Und dann gibt es noch ein dick gedrucktes Wort. Habt ihr schon entdeckt? Fängt mit A an. Und endet mit Lln. Allen. Allen, alle, alle. Also eins, wir sind eins in Christus und alle haben wir denselben Gott. Das ist sozusagen die Grundlage, die hier gelegt wird. Lass uns das also ganz, ganz, ganz kurz durchschauen. Ein Leib, wovon spricht das? Eine Gemeinde. Genau. Wir, es gibt nicht zwei Gemeinden. Also Christi-Gemeinde. Also Ortsgemeinden gibt es natürlich viele. Aber es gibt nicht die Heidenchristen und die Judenchristen und die sind ein Körper und zwei Körper und irgendwie sind sie zusammen. Und wir sind ein Leib. Was bedeutet ein Geist? Denselben Heiligen Geist. Denselben Heiligen Geist, genau. Wir haben alle denselben Geist. Was bedeutet eine Hoffnung?
Ein Ziel.
Wenn du Christ bist, und die Person, also wenn du dich mit Esther gestritten hast, musst du dich daran erinnern, dass ihr beide dieselbe Hoffnung habt. Ihr werdet beide im selben himmlischen Jerusalem euch wieder treffen. Das ist, ihr lauft auf dasselbe Ziel hin. Es macht absolut keinen Sinn, hier sich zu streiten, weil ihr sowieso am selben Ort enden werdet. Das ist, worüber es redet. Wir haben die eine Hoffnung unserer Berufung. Ein Herr. Was bedeutet ein Herr? Meister, und wer ist der? Ja, Jesus. Warte, ich mache die Ziele auf hier. 3, 4. Ein Glaube. Was heißt ein Glaube? Es ist, dass wir dieselbe Bibel haben. Also es ist der objektive Glauben. Nicht sozusagen, wir, also mein Glaube ist dein Glaube in dem Sinne von dein Vertrauen ist mein Vertrauen, sondern worauf wir vertrauen. Wir vertrauen auf dasselbe. Auf den Herrn Jesus Christus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und dann, was noch? Eine Taufe bedeutet so viel, wir haben alle uns auf Christus taufen lassen. Wir haben alle unsere Hoffnung auf den einen Herrn gesetzt. Er ist unser Glaube. Wir haben dieselbe Entscheidung getroffen. Und dann letztens ein Gott und Vater aller und über allen und durch alle und in allen. Wir haben denselben Vater, der die Quelle und Ursprung und Ziel von jedem Einzelnen von uns ist. 7 Einheitssachen, die wir haben. Schon cool, oder? Meinst du, die Bibel ist so gerne mit Zahlen auch und Struktur und dies und das. Na gut. Habt ihr Fragen dazu? Wir haben uns also angeschaut, dass wir Eifer für Einheit entwickeln wollen. Müssen. Sollen. Das ist die erste und wichtigste Sache. Und ich will gerade mit euch noch ein paar Schlussfolgerungen daraus durchsprechen. Vor allem auch vielleicht für das Bibelcamp, für eure Jugendgruppe. Wenn wir über Einheit reden, ist das so sehr, manchmal so gefühlt, so ein rein geistliches Thema. So, man weiß ja, Einheit und dies und das. Wir reden aber nicht so viel über die Einheit in einer Jugendgruppe oder in einer Freundschaftssachen. Und also das Wort, das wir meistens verwenden, ist, glaube ich, eher Freundschaft, wenn wir über Beziehungen und Zusammensein reden. Und ich will aber euch warnen, habt Acht vor Freundschaftsinflation. Was ist Inflation? Wenn die Preise hochgehen, ist nie, das ist eine Schlussfolgerung. Was ist Inflation? Ja?
Geld wird weniger wert,
ja?
Das ist so sehr vorhanden, dass es keinen Wert mehr.
Genau, du hast es immer und immer mehr. Also Inflation passiert meistens, wenn zu viel Geld gedruckt wird, weil man zu wenig Geld hat und das Geld ausgeben will, der Staat, dies und das, also sozusagen Fehlmanagement vom Staat im Moment mit dem Geld. Das heißt, du kriegst immer mehr Geld, aber das Geld wird immer weniger wert. Ergibt das Sinn? Also ich glaube in Zambia oder so war das so, wo man, also die hatten dann schon 100 Milliarden Scheine. Also du hast 100 Milliarden Scheine, du hast so für ein Brötchen 300 Milliarden bezahlt. Du hattest richtig viel Geld. Aber war das Geld wert? Gar nichts wert. Ich glaube, das Papier war irgendwann teurer als das Geld. Und so müssen wir auch mit dem Wort der Freundschaft vorsichtig sein. Wenn alles und jeder Freundschaft ist, ist nichts mehr Freundschaft. Was ich damit meine? Wir haben nicht so viele Begriffe für Freundschaft, die wir mit ersetzen können. Also Kumpel ist jetzt auch keine Freundschaft, also Genosse wollen wir jetzt auch nicht verwenden. BFF, was gibt es noch für Begriffe für Freundschaft? Bro, ja, Alter. Was gibt's noch? Gefährte, ja, was? Homie, ja. Die sind lustige Begriffe, aber ich finde das Wort Freundschaft, ich will es mir irgendwie wieder zurückerkämpfen. Wenn wir alles und jeden Freund nennen, also, du kennst jemanden zweimal gesehen, ihr habt dreimal per WhatsApp geschrieben und du nennst das mein Freund, das ist so, ja, nein, ist es nicht. Manchmal wollen wir so, also irgendwie so ein bisschen auch unsere Freundlichkeit ausdrücken vielleicht damit, im Sinne von, ich will jetzt niemand ausgrenzen, also irgendwie so, ich will die Leute mitnehmen und man nennt zu schnell Leute Freunde. Davor würde ich euch sehr, sehr, also es ist jetzt nicht, dass ich der Chef bin über die deutsche Sprache und bestimme, wie ihr die Worte verwendet, aber ich finde, das ist echt ein cooler Begriff mit viel, viel Tiefgang. Und ich weiß, dass wir den Begriff unterschiedlich verwenden, aber es ist ein Begriff mit viel Tiefgang, den ich euch empfehlen würde, sehr exklusiv zu verwenden. Und ich würde ihn wie folgt verwenden, mit einer Definition von, ah ja, wie heißt denn das Buch, dieses blaue Buch, das ich zu vielen Leuten verschenkt habe? Biblische Freundschaft. Ist das so? Nein. Berufen zur Freundschaft? Das blaue? Von Jonathan Holmes, glaube ich. Ja, dieses blaue Buch Freundschaft, das ging viel rum, ja. Sehr gutes Buch. Er hat ungefähr so eine Definition gehabt, ich habe sie schon ein paar Mal angepasst, so versucht, meine Version davon zu machen. Okay, er sagt Folgendes zur biblischen Freundschaft. Biblische Freundschaft ist ein Geschenk Gottes, wenn zwei oder mehr Menschen, die durch Glauben in Christus neues Leben haben, mit Liebe und Offenheit zielgerichtet Jesus nachjagen. Also Freundschaft, dieser Begriff, ist erstens ein Geschenk Gottes, das heißt, es kommt von Gott. Gott definiert, was Freundschaft ist. Zweitens sagt er, wenn zwei oder mehr Menschen, die durch Glauben in Christus neues Leben haben, mit Liebe und Offenheit zielgerichtet Jesus nachjagen. Es sind so ein paar Sachen, die uns ins Auge stechen. Ich überlege gerade, mit welchem ich anfange. Ich glaube, ich würde mit dem Aspekt anfangen, die durch Glauben neues Leben haben. Er fügt in die Definition die Bedingung rein, dass du und die andere Person wiedergeboren seid. Eine grundlegende Voraussetzung für Freundschaft, biblische Freundschaft, ist, dass du und die Person gläubig sind. Schlussfolgerung, du kannst mit Freunden, mit Ungläubigen keine Freundschaft haben. Nach dieser Definition. Und das hört sich hart an, oder? Zu sagen, ja, aber mein Mitschüler oder meine Schwester, die nicht gläubig ist, oder also leibliche Schwester, oder die und die Person, eigentlich sind wir gute Freunde. Wieso sollte man so hart sein und Ungläubige von Freundschaft ausschließen? Weil das alles nicht stimmt. Ihr seid nicht in einem Leib, ihr habt nicht einen Geist, ihr habt nicht eine Hoffnung, ihr habt nicht einen Herrn, ihr habt nicht einen Glauben, ihr habt nicht eine Taufe und ihr habt nicht denselben Vater. Du und die Person, die nicht gläubig ist, ihr habt ganz unterschiedliche Ausrichtungen im Leben. Ihr geht in entgegengesetzte Richtung. Das ist so, wie ihr im Auto fahrt und der eine will nach Hamburg und der andere will nach Polen. Und ihr sagt, wir fahren gemeinsam. Geht nicht. Also wenn ihr ein bisschen geografisch unterwegs seid. Ihr fahrt in unterschiedliche Richtungen. Es ist keine Freundschaft im biblischen Sinne. Was wir meistens damit meinen ist, ich will, dass diese Person gerettet wird und ich bin freundlich mit ihr und ich verbringe Zeit mit ihr und ich bin nicht der Typ, der sagt, du bist nicht gläubig, ich will dich gar nicht anblicken, ich will mit dir gar nicht reden. Das meine ich nicht damit. Also deswegen sage ich, Freundschaft, Inflation, der Begriff ist inflationär gebraucht worden. Wir verbrauchen ihn so viel, dass er gar keine Bedeutung mehr hat. Aber wenn wir wieder zurückgehen würden, es fühlt sich so an, naja, ich habe vorher 100 Milliarden und jetzt habe ich 9 Euro, das ist doch viel weniger. Also der Begriff wird reduziert. Aber diese 1 Euro sind mehr wert als diese 100 Milliarden Dollar. Und ich denke, wenn wir den Begriff wieder zurück uns gewinnen würden, würden wir auch viel stärkere Beziehungen zu Ungläubigen haben. Liebevolle Beziehungen, evangelistische Beziehungen, Investitionen in Menschen, die noch Christus nicht kennen. Aber dieser Unterschied muss uns klar und deutlich sein. Wenn jemand ungläubig ist, sind wir nicht Freunde. Weil Freundschaft beinhaltet, dass wir gerettet sind und etwas zusammen machen. Das ist der letzte Punkt. Zielgerichtet Jesus nachjagen. Freundschaft hilft dem anderen, Jesus nachzufolgen. Freundschaft ermutigt den Nächsten, Christus mehr zu lieben. Ja, evangelistische Freundschaft tun das auch. Aber es ist einseitig. Der andere wird dich nicht ermutigen, Christus nachzufolgen. Kann auch nicht. Also das ist eine evangelistische Beziehung. Eine Freundschaft ist gegenseitig, wir ermutigen gegenseitig mit Liebe und Offenheit Jesus nachzujagen. Und das ist vielleicht eine ähnliche Unterscheidung wie zwischen der Liebe Gottes. Gott liebt alle Menschen, aber er hat eine ganz besondere Beziehung zu seiner Gemeinde. Also wir sollen tatsächlich mit ganz viel Freundlichkeit, mit Geduld und Sanftmut und Liebe zu unseren Ungläubigen sein und diese starken Beziehungen führen. Beziehungen, die evangelistisch sind, aber die sind in eine Richtung gerichtet. Ja, wir empfangen vielleicht auch Gemeinschaft, aber das muss uns vor Augen bleiben. Und eine zweite, denke ich, eine wichtige Sache hier in diesem Text. Achso, nee, habt ihr Fragen dazu? Oder kommen Sie dann alle beim Mittagstisch? Meine Frau hat eine Frage. Genau. Ich habe den Begriff dazu getan, weil wir tatsächlich ganz wenig den Begriff Freundschaft im Neuen Testament haben. Also fast gar nicht wird im Neuen Testament verwendet. Im Alten Testament in Sprüche ganz, ganz viel. Vielleicht erinnert ihr euch an das Jugendcamp 2023. Hatten wir auch ein bisschen was über Freundschaft im Buch der Sprüche gebraucht. Und ich habe das hier sozusagen, das war jetzt, Predigt war zu Ende. Ihr habt gesehen, irgendwo in dieser Folie, das war der Abschluss der Predigt. Jetzt ist es sozusagen ein paar Schlussfolgerungen. Und ich wollte über das Thema Freundschaft als eine Implikation, also als eine Schlussfolgerung von dem Thema reden. Und ich denke, es hängt mit Einheit zusammen. Also wahre Freunde sind eins. Also sie haben diese Einheit. Und das ist, was wir in der Gemeinde haben sollten. Starke Beziehung. Also wir haben nicht natürlich starke Freundschaften zwischen jedem Einzelnen. Das ist nicht gleich, Einheit gleich Freundschaft. Aber sozusagen aus Einheit kommt Freundschaft heraus. Wir helfen einander, Christus nachzufolgen in der Gemeinde. Und deswegen im engen Sinne, nicht in unserem, wir haben auch das bei dem Wort Trauma, das ist ja auch genauso gemacht. Traumata hat früher bedeutet, du hast dir eine Hand abgehackt. Das war ein Traumata. Also Traumatologie in der Medizin bedeutet so viel, du kommst dahin und du hast eine Gehirnerschütterung, dein Arm ist ab, dies und das, du wirst behandelt. Dann wurde Traumata zu mentalen Sachen. Oh, ich habe irgendwas Schlimmes erlebt. Dann war das schon auch ein Trauma, ein psychologisches Trauma. Und heute ist ein Trauma, wenn du eine Spinne gesehen hast. Also der Begriff ist sehr inflationär gebraucht worden. Und genau. Und so ist es, denke ich, auch mit Freundschaft. ist jetzt heute so, man sagt das, also man kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber manchmal denke ich, es ist gut, einen Begriff zurückzugewinnen. Und mit Trauma gibt es noch andere Begriffe, aber bei Freundschaft habe ich einfach keinen besseren. Deswegen würde ich ihn gerne zurückerobern. Und ich will dafür bis aufs Blut kämpfen. Gut, Jenny, du hast eine Frage. Genau.
Also soll ich dann, also ich frage mich so, wie wende ich das jetzt an? Also, weil im Gemeindekontext benutze ich das dann ganz normal weiter, aber überall anders dann ja irgendwie auch, weil ich nicht möchte, dass sie denken, dass ich sie hasse. Also ich frage mich so ein bisschen, wie.
Und wann verwendest du das Wort Freunde in Bezug auf sie?
Was?
Wann verwendest du das Wort Freunde in Bezug, also musst du das Wort aussprechen?
Und dann benutze ich das Wort Freundschaft, weil anders, also...
Haben wir keine anderen Begriffe, wirklich?
Können
wir keine,
manchmal sage ich Kommilitone.
Ja, Bekannte, das hört sich dann sehr so, ja, ich kenne die.
Manchmal sage ich Kommilitone, aber das ist halt nicht so, weil die denken halt, also ich finde das halt voll schwer, weil du sagst, das Wort zurückgewinnen, aber
ja. Praktisch... Ja, wie können wir dafür kämpfen? Also, das würde ich tatsächlich auf keinen Fall machen, sondern sagen, nein, wir sind nicht Freunde, weil sie verstehen das Wort anders.
Ja.
Und du musst mit denen auf deren Ebene irgendwo kommunizieren. Also, wenn ich ein Wort anders verwende als du und wir uns ständig missverstehen, doof. Also, so funktioniert Sprache nicht. Wir müssen schon auf eine Definition vom Wort einigen. Und ich denke, wo ich das Wort vor allem gewinnen würde, ist in unseren Köpfen, dass wir verstehen, also dass wir... Wenn wir über Freundschaft denken und uns überlegen, wer sind meine Freunde, dass wir da nicht alles und alles Mögliche, alle meine WhatsApp-Kontakte sind meine Freunde, in die Richtung denken, sondern dass wir diesen kleinen Definition haben und dass wir immer wieder auch den Unterschied merken. Wenn wir mit jemandem zu tun haben, der noch nicht gläubig ist, müssen wir uns erinnern, diese Person, die ist auf dem Weg in die Hölle, das ist eine Realität. Es ist nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich warte, wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Person bekehrt wird. Also, ja, sich bekehrt. Sondern da ist ein riesen Unterschied zwischen uns. Und deswegen, das ist in diesem Denken. Und ich würde umso stärkere Worte verwenden für die Personen, die noch nicht gläubig sind, dass du ihnen ihre Liebe zeigst, also, dass du sie schätzt, dass sie Geschöpfe im Ebenbild Gottes sind, die Gott in seiner Vorsehung euch zusammengeführt hat und ihr einer Gutes tun dürft. Also ich müsste mal überlegen, wie man, also vielleicht muss ich mir hinsetzen und Gedanken machen, wie rede ich über sie? Wie kann ich Wertschätzung diesen Personen gegenüber ausdrücken, ohne sie denken zu lassen, also sie denken das bei Freundschaft nicht, aber du vielleicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und sie in den Himmel kommen. Also ich glaube, das ist ein bisschen so mein Steckenpferd, was ich so versuche, dass wir darüber nachdenken, wo ich denke, wir viel zu wenig darüber nachdenken. Gibt das Sinn? Also du musst die Hausaufgaben machen, nicht ich. Also ich muss auch die Hausaufgaben machen, aber ja. Ja, Rico?
Also mir ist nur in den Sinn gekommen quasi, dass man, also bei mir irgendwie auch immer ein bisschen hilft, sich einfach eine Gegenfrage zu stellen. Also wenn mich jemand als Freund bezeichnet, dann könnte man ihn ja auch erstmal fragen, was er mit seinem Freund versteht. Dann kann man sich ja erklären, oder?
Das ist genau bei den Kindern. Die spielen 20 Sekunden zusammen und kommt die Frage, willst du mein Freund sein? Und dann, ja, wir sind Freunde. Dann ist das gebonkt für, ja. Die nächste Zeit. Also ich müsste nochmal darüber nachdenken, also wie man sozusagen dieses Vorstellen, wie man die Beziehung ausdrückt. Das ist, denke ich, ein guter Punkt, dass wir nochmal, ja, das durchzudenken. Was ich hier noch eine kleine Implikation. Ich Ich mache zu lang. Es ist okay, warum ist es manchmal so, dass wir Glauben, also Rettung, irgendwo so an zweiter Stelle stellen? Ich habe das Gefühl, dass manchmal so das Denken ist, dass unser Glaube so etwas wie unsere Haarfarbe ist oder irgendwie Klamottenstil oder ob ich ein Android oder ein iPhone habe. So im Sinne von, ja, du bist ein iPhone-User, ich nicht. Also, obwohl, da gibt es auch ein bisschen so Fäden. Diese blauen Bubbles oder die grünen oder so. Dass es auf so eine Ebene gestellt wird. Ja, wir haben irgendwas unterschiedlich, aber eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Was wir damit machen, ist, dass wir den Glauben an letzter Stelle stellen. Eigentlich verstehen wir uns ganz gut, aber naja, du bist noch nicht gläubig, also ich schaffe dich noch zum iPhone-User zu machen. Irgendwie so. Das wird schon irgendwie. Aber das ist ja nicht das Wichtigste im Leben. Aber das ist die größte Lüge, die es gibt. Dass wir sozusagen den Glauben dadurch an letzter Stelle stellen, indem wir es. Und wo ihr auf jeden Fall herausgefordert sein werdet, ist es in Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wo auf einmal ihr auf der Ausbildung jemand trifft, der richtig nett ist. Also in eurer Jugendgruppe gibt es niemanden, der nett ist zu euch und eigentlich dies und das. Aber der ist wirklich nett. Der öffnet sogar die Tür, der bringt dir den Kaffee, dies und das. Und der ist ein richtig netter Typ. Und eigentlich verstehen wir uns gut. Wenn ich rede, hört er mir zu. Der lacht sogar über meine Witze. Dies und das. Und dann entwickeln sich Gefühle dahin. Und das ist extrem gefährlich. Weil wir vergessen. Also, Ehe ist eigentlich auch eine Freundschaft. Ist eine Freundschaft. Obwohl Ehe, Ungläubige können auch Ehe haben. Also das Geschenk der Ehe ist nicht darauf angeschlossen, aber für Christen ist Ehe eine Freundschaft. So. Ihr könnt niemals einen Ungläubigen heiraten. Macht euch niemals die Gedanken, ihr könnt durch eine Beziehung jemand zum Glauben bringen. Ja, es ist wahrscheinlich schon mal sowas passiert, dass jemand eine Beziehung angefangen hat und die Person wirklich gläubig geworden ist und sich wirklich bekehrt hat. Aber ich kenne 20 andere Fälle, wo es nicht passiert ist. Wenn du denkst, dass du durch deine Beziehung jemand zum Glauben führen kannst und dadurch eine Beziehung anfängst und hoffst, naja, das ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit, sagst du eigentlich damit, dass dir der Glaube unwichtig ist. Du sagst damit, Jesus Christus ist für nichts gestorben. Was er alles am Kreuz erledigt hat, ich krieg schon selber hin. Also, ich will euch ganz, ganz doll davor warnen, eine Beziehung mit einem Ungläubigen einzugehen, wenn ihr gläubig seid. Wenn du wirklich mit dem Herrn nachfolgen willst, ist das die schlimmste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Und also jetzt nicht mal ungeachtet von den Folgen, Essen, was alles bringen wird. Weil es ist so, der eine läuft in die Hölle, der andere will in den Himmel laufen. Es wird Herausforderungen geben. Bei der Kindererziehung, wie erziehe ich die Kinder? Wie gehe ich mit dem Geld um? Wie verbringen wir den Sonntag? Fahren wir mit zur Gemeindefreizeit, fahren wir nicht zur Gemeindefreizeit? Es werden immer die entgegengesetzten Entscheidungen zueinander getroffen werden. Also es ist nur eine Folge davon. Und du denkst, nein, bei uns wird es anders werden. Nein, wird es nicht. Und noch eine zweite Sache, die ich euch mitgeben will, hier aus dieser Definition. Hier heißt es, wenn zwei oder mehr Menschen, macht eure Freundschaftsbeziehung nicht zu einer Ehebeziehung. Eine Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau ein Leben lang. Eine Freundschaft ist nicht zwischen einem Mädel und ein Leben lang. Das ist schon ein, also manchmal sind Freundschaften so wie Ehen zwischen Mädels oder Jungs. Und niemand darf dazukommen. Wehe, du treffst dich mit jemand anderem. Und ich bin nicht eingeladen. Dann gibt's großen Krach. Aber das ist ganz, ganz, ganz falsch. Freundschaften sind immer einladend. Und ich denke, wir müssen diese Definition, diesen Gedanken uns so verwurzeln. Exklusive Grüppchen sind Sünde. Wenn es irgendwo eine Gruppe gibt, wo jemand nicht dazukommen kann, das ist eine Gruppe, die infolge von sündigen Einstellungen gebildet wurde und existiert. Das ist Grüppchenbildung und das ist sündig und das ist falsch. Ich meine jetzt nicht damit den Mädchengebetskreis, wo Elias ausgeschlossen ist. Und Daniel auch. Und Sammy auch, sorry. Du sitzt da so alleine, deswegen ist sowas von einem Blick. Aber du bist ausgeschlossen. Du darfst nicht zum Mädchengebetskreis kommen. Damit meine ich nicht, es gibt diese exklusiven Gruppen, Geschlechter getrennt oder Alters getrennt. Sorry, Jugendcamp, kannst du nicht mit 14 kommen schon, weil das Eventcamp dafür gibt. Also wir versuchen schon da ein bisschen fair zu sein. Genau, aber eine Gruppe muss immer einladend sein. Eine biblische, eine christliche Freundschaft wird umso besser, wenn jemand dazukommt. Sie wird nicht schlechter, wenn jemand dazukommt. Sie wird nur schöner und herrlicher und besser. Es ist so, wenn beim Lagerfeuer du da zwei Holzscheiter hast, die zusammen brennen, ja, schön und gut. Aber wenn ein drittes und viertes und fünftes dazu machst, wird das Feuer nicht weniger dadurch. Also ein Holzscheit, der wird ziemlich schnell verglühen, aber Freundschaften, so stärker, umso mehr dazukommen, umso wärmer und herrlicher und schöner wird das Feuer. Und wir dürfen einander anzünden und einladen, Christus gemeinsam nachzufolgen. Und das ist der Aspekt von Einheit. Also ich komme ein bisschen wieder zurück in den Epheserbrief. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht uns auseinandertreiben und der eine macht das, der andere macht das und der andere macht das, sondern dass wir zusammenkommen. Wenn wir die Holzscheite vom Lagerfeuer gestern genommen hätten und über den ganzen Camp verteilt, dann hätten wir zuerst ein Feuer hier überall, aber das wäre nicht so gut. Aber die würden irgendwann alle verglühen und weg sein. Ganz schnell. Aber zusammen halten sie zusammen und brennen länger und herrlicher und schöner, weil der Wind und die Kälte sie nicht so schnell auspusten. Und das ist, warum wir Einheit in der Gemeinde brauchen. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn es exklusiv ist. Weil diese eine Person, die genießt dann nicht diese Wärme. Und ihr geht es dann geistlich gar nicht gut. Es hat etwas damit zu tun. Und ich will euch ermutigen, auch bei diesem Camp. Ich bin damit herausgefordert. Ich will mich natürlich immer zu den Leuten hinsetzen, mit denen ich gut quatschen kann. Beim Mittagessen, wenn man sich überlegt, wo setzt man sich hin. Da gibt es die Leute, wo du weißt, ich kann mit denen quatschen. Bei anderen weißt du gar nicht. Also man kennt sie kaum, dies und das. Ich will euch einladen, einladend zu sein. Und ich habe das schon immer wieder hier gehört. Auch, komm herzu, wir spielen gerade. Willst du dazu stoßen? Das finde ich super. Wenn ein Event gemacht wird, man fährt zum See. Deswegen ist mir so wichtig, dass es einladend ist. Also es war, so wie ich verstanden habe, ein Jungs-Event. Aber das ist nicht so, nur wir fahren und niemand darf dazukommen. Das ist ganz gefährlich, das will ich nicht beim Bibelcamp haben. Wenn etwas gemacht wird, dann darf jeder dazukommen. Wenn die Mädchen joggen gehen und weiß ich, also getrennt. Aber es ist nicht dieses, du darfst nicht, nur wir machen das. Oder wir machen den Einkauf, wir besorgen für uns Cola und Süßigkeiten und wer nicht zu meiner Gruppe gehört hat, den habe ich nicht gefragt und er kriegt nichts und muss nur zugucken, wie die anderen ihre Süßigkeiten genießen. Das ist meine große Herausforderung, warum wir auch die Regeln haben hier. Weil es ganz zerstörerisch ist. Es macht Beziehungen kaputt. Exklusive Gruppen sind tödlich. Einladende Gruppen sind Lebensspenden. Warum? Also, im Camp haben wir keine Einheit in Christus. Das weiß ich. Es gibt ja auch Ungläubige. Wir haben hier eine Einheit, die basierend darauf ist, dass wir beim Camp sind. Wir sind alle angemeldet und wir haben hier diese Einheit im Camp. Das ist nochmal was anderes. Okay, ich quatsch zu viel. Habt ihr noch Fragen?